Lassen Sie uns stille werden und sammeln über dem Worte Gottes. Herr, dir sei Dank, dass wir jetzt hier noch einmal zusammenkommen können. Gib uns wache Gedanken, um es aufzunehmen, was du uns sagen willst. Herr, wir brauchen dein Wort. Wir sind darauf angewiesen. Herr, schenke es uns. Amen. Und nun die Fortsetzung, Josua 1, die Verse 10 bis 18. 10 bis 18. Da gebot Josua den Amtleuten des Volks und sprach: Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht: Schafft euch Vorrat. Denn nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Und zu den Rubenitern, Gattitern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua: Denkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dies Land gegeben. Eure Frauen und Kinder und euer Vieh lasst im Lande bleiben, das euch Mose gegeben hat, diesseits des Jordans. Ihr aber sollt, so viele von euch streitbare Männer sind, vor euren Brüdern gerüstet hinüberziehen und ihnen helfen. Bis der Herr eure Brüder auch zur Ruhe bringt wie euch, dass auch sie einnehmen das Land, das ihnen der Herr euer Gott geben wird. Dann sollt ihr wieder zurückkehren in euer Land, das euch Mose, der Knecht des Herrn, zum Besitz gegeben hat, diesseits des Jordans, gegen den Aufgang der Sonne. Und sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun, und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein, nur, dass der Herr dein Gott mit dir sei, wie er mit Mose war. Wer deinen Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt. Und nun lassen wir uns noch einmal zum richtig Aufwachen ein Lied singen. Jetzt jenes andere, 349. 300. Sie merken schon an den Liedern, dass hier die alte Generation die Lieder herausgesucht hat. Jetzt, wenn dann wieder die Jungscharbuben kommen, wie Herrn Scheuermann, die machen dann wieder die rhythmischen. Also, und nun heute der klare Befehl. Da gebot Josua den Amtleuten. So fängt es an. Da gebot Josua den Amtleuten. So fängt es an. So fängt's ja gut an. Wer wird denn schon gebieten wollen, wenn da wenigstens stünde, er ermunterte, müde Männer munter machen, durch ein paar ermunternde Worte dazu helfen, jetzt vor dem Ziel nicht durchzuhängen, die Zügel schleifen zu lassen, keine Nullbockstimmung aufkommen zu lassen, schlicht ermuntern. Wenn wenigstens dort stünde, er ermunterte. Oder wenn dort stünde, er motivierte. Kürzlich las ich den neuen Beruf des Motivateurs. Ich wusste bisher, dass es einen Friseur gibt. Ich wusste auch, dass es einen Masseur gibt. Aber ein Motivateur, ganz toller Beruf. Motivateur. Keiner, sehen Sie, der Hilfe gibt, der neue Motive gibt, Hilfe für Berufssuchende. Ein großartiger Motivateur war zum Beispiel der Napoleon. Der Napoleon, der konnte seine Truppen motivieren, als er sie einstellte auf die große Schlacht von Moskau. Da stellte er in güldenen Farben diese Stadt dar und die Leute, diese müden Männer, die packten es noch einmal und zogen los Richtung Moskau. Und als sie dort ankamen, dann brannte die Stadt. Auch der Motivateur hat damals nichts geholfen, aber immerhin, er motivierte. Aber das steht nicht hier. Es steht auch nicht hier, er gab zu bedenken. Er gab ein paar Denkanstöße, ein paar Impulse, wie man heute es gibt, an denen man weiterdenken kann, ob denn das sinnvoll sein könnte. Nein, all das steht hier nicht. Er motivierte nicht, er ermunterte nicht, er bedachte auch nicht, sondern er gebot. Wissen Sie, beim Militär kann das noch angehen. Und im Betrieb mag das zuweilen auch noch nötig sein, dass der Meister gebietet. In der Schule mag das heute in Ausnahmefällen zugestanden sein. Aber beim Volk Gottes, in der Gemeinde Jesu Christi, unter Christen, dass einer gebietet, unmöglich, verwerflich, geradezu abscheulich. Das ist Rückfall in finstere Zeiten, so autoritär. Es darf doch heute wirklich nicht mehr zugehen. Nein, so nicht. Entscheidungen müssen gemeinsam erarbeitet werden. Das weiß heute jeder Pfarrer mit einem modernen Kirchengemeinderat. Entscheidungen nicht alleine vom Pfarrer, sondern vom Kirchengemeinderat. Demokratisch abgestimmt, nach allen Seiten abgesichert und gefedert. Vox populi, vox Dei. Die Stimme des Volkes ist die Stimme des Gottes. Wir stehen hier bei einem Begriff, so weit vorne in der Bibel, vor dem einen Problem, das die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament durchzieht, nämlich das Problem von Amt und Gemeinde. Josua ist allem Anschein nach Amtsträger, der gebietet, ohne dass das Volk dagegen aufsteht. Das hat nichts zu tun mit Herrschaft oder Diktatur oder Führertum, mit einem, der über das Volk herrscht, so wie es 1. Petrus 5, Vers 3 steht. Nein, das ist Dienst. Er gebietet. Das ist Gottes Gebot weitergeben. Das ist der Dienst. Er gebietet, nicht irgendwas. Er gibt Gottes Gebot weiter. Gebieten meint Gottes Gebot weitergeben. Das kann er nicht nur, das muss er tun. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Beruf, das ist seine Pflicht. Das ist die Pflicht eines jeden Pfarrers, dass er gebietet, dass er die Gebote weitergibt. In Stuttgart, nicht so weit weg vom Theater, ist die Urbanstraße. Und in der Urbanstraße, da wohnten ja bedeutende Leute, und weiter oben ist die Urbanstraße, weiter oben ist die Moserstraße. Und die Moserstraße erinnert an den Johann Jakob Moser. Dieser Johann Jakob Moser, der war Jurist am Hofe. Und dort hatte er jedes Jahr am Neujahr vor dem Herzog eine Ansprache zu halten. Und der Johann Jakob Moser, ein entschiedener Christ, der redete nicht dem Herzog nach dem Munde, sondern der redete so, wie ihm's ums Herz war und so, wie er es von der Schrift her kannte. Und so hat er es auch in jenem Jahr gemacht. Und dann hat ihn ein Theologe besucht, ein Hoftheologe, und er sagte ihm seine Ansprache, die sei gerade nicht hofmäßig gewesen. Nicht gerade hofmäßig gewesen. Und der Theologe fügte an, auch er müsse auf der Kanzel manches sagen, worüber er anders denke. Darüber ist Moser nicht nur erschrocken, sondern ist empört gewesen. Das zu sagen, nur was hofmäßig ist. Die Pflicht des Pfarrers ist weiterzugeben, ob das hofmäßig ist oder nicht. Ob das gesellschaftsmäßig ist oder nicht. Ob das konsensfähig ist oder nicht. Den Meuteln soll man wohl aufs Maul schauen, hat Luther gesagt, aber nicht aufs Ohr, was sie hören wollen. Gell? Es wird heute sehr wenig geredet von Pfarrern und von Kanzeln herunter gegen die Homosexualität. Man muss hofmäßig bleiben. Es wird sehr wenig gesprochen über die Abtreibung, leider in unseren Kirchen. Wir müssen hofmäßig bleiben. Latimer, der schottische Reformator, der ging auf die Kanzel. Und als er hinunterschaute und den Zuhörern, saß der König von England. Und dann dachte er an sein Manuskript und sagte, Latimer, so kannst du nicht reden. Der König von England ist anwesend. Und dann wurde er still und nach einigen Sekunden der Stille sagte er sich, Latimer, der König ist anwesend. Und demgemäß muss er reden. Der König aller Könige ist anwesend. Mensch, Gottesfurcht befreit vor Menschenfurcht. Es ist die Pflicht des Pfarrers, nicht hofmäßig zu reden. Es ist auch Pflicht des Vaters, dass er gebietet. Feiertag heiligen, Sonntag in seinem Hause, nicht Ehe brechen. Nein, er kann's nicht dulden. Ein Vater kann's nicht dulden, dass in seinem Hause, in seinem eigenen Hause, sein Söhnchen mit seiner Freundin unterm gleichen Dach übernachtet. Er kann's nicht. Schon sind sie hofmäßig. Wir gebieten auch unseren Kindern, auch heute, wo man nicht mehr sagen darf, was links und rechts ist. Wir dürfen nicht hofmäßig werden. Ein Jugendleiter, zu dem nach den Ferien die jungen Leute kommen und sagen, was, und dann sagt er ihnen, was wollt ihr hören? Und die sagen, keine Andacht. Und dann sagt er, okay, zum Schluss eben jetzt nur noch Asterix. Andacht, Gebet, Angebot Gottes ist gestrichen. Nein, das ist sein Amt. Er muss gebieten. Das ist die Pflicht eines jeden, der durch Taufe und Bekehrung in das Amt des Christen eingesetzt wurde, dass er Gottes Gebot weitergibt. So dient Josua seinem Volk, dass er über die von Gott getroffenen Verfügungen nicht bestimmen und über das Jetzt und Hier zu Unternehmenden abzustimmen hätte. Passen wir gut auf, wenn wir alles über den Leisten der Demokratie schlagen. Demokratie ist wohl in unseren Breitengraden die optimalste Regierungsform, die wir im weltlichen Reich zu Rechten, wie Luther sagte, wohl haben, anwenden können. Aber im göttlichen Reich, im Reich zu Rechten, leben wir in der Theokratie. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist jene Frage, die uns immer wieder vor Augen stehen muss. Herr, was willst du, dass ich tun soll? In meinem Beruf, in meiner Familie, in meinem Stand. Nicht ich will, was die Mehrheit will. Mir sagte ein Abgeordneter, der Paragraph 218 wird deshalb nicht geändert, weil diese Änderung nicht mehr mehrheitsfähig ist. Dies kann bald bei allen anderen Geboten auch kommen. Das Elterngebot ist nicht mehr mehrheitsfähig. Und das Tötungs- und Abtreibungsgebot ist nicht mehr mehrheitsfähig. Und das Ehebrechengebot, das Ehebruchgebot, das sechste Gebot, es ist nicht mehrheitsfähig, um es abzuschaffen. Mehrheit und Wahrheit ist im Reiche Gottes nicht dasselbe. Mehrheit und Wahrheit ist im Reiche Gottes nicht dasselbe. Wahrscheinlich wird es in Zukunft immer mehr sein, dass die Wahrheit und die ganz kleine Minderheit zusammengehören. Wo gehören wir denn wir hin? Josua befiehlt. Erstens ein Hörbefehl. Es ist ein Hörbefehl. Josua steht am Jordan. Menschen an Flüssen und Meeren sind immer entscheidungsvolle, entscheidungsträchtige Augenblicke. Mose am Roten Meer. Sie erinnern sich, hinter sich die rasenden Streitwagen der Ägypter und vor sich das unüberwindliche Wasser ohne Brücke. Oder Elia und Elisa am Jordan. Nimm deinen Mantel und schlage, und dann teilte sich das Wasser. Auch Paulus auf seiner letzten Reise nach Rom am Wasser. Josua hört dort, zieh über den Jordan, ein ganz klarer Befehl. Aber was sieht er? Er soll über diesen Jordan ziehen und er sieht hinüber. Und was sieht er? Er sieht den Landstrich zwischen Ostküste des Mittelmeers und eben der Jordansenke. Ein fruchtbarer Landstrich. Man könnte das einladend hören, zieh über den Jordan. So wie die brasilianischen Farmer, die diesseits des Paraná-Flusses siedeln und dann, ach, zieh doch hinüber. Dort ist das Land viel billiger und noch so gut, dass doppelt so viel Mais wächst wie auf der anderen Seite. Deshalb zieh hinüber über den Paraná. Hier am Jordan klingt das anders. Denn drüben sind nicht leere Fluren und Urwälder, sondern Leute, die nicht daran denken, um einen Spottpreis ihr Land zu verramschen. Die Hethiter haben sich dort endgültig niedergelassen, ein kampflustiges Vöglein, das sich zu verteidigen weiß. Weh dem, der wagt, über den Jordan zu kommen, der passe auf, dass er nicht rückwärts wieder in den Jordan, wieder ins Wasser falle. So steht Josua am Jordan. Sie müssen sich diese Augenblicke überlegen. Einmal vor Augen stellen. Josua am Jordan, und er ist gefragt, ob er Ja sagt zu dem, was er hört. Zieh hinüber. Oder Ja sagt zu dem, was er und seine Leute sehen. Nämlich ein gefährliches, besetztes Land, in das man nicht weiß, wie man hineinkommt. Zwei Wirklichkeiten, zwischen denen er entscheiden muss. Hören oder sehen? Dieser jordanische Standpunkt, wie ich ihn einmal nennen möchte, dieser jordanische Standpunkt ist keine Ausnahmeerscheinung. Immer wieder werden wir an diesen Punkt geführt, an dem Jesus gestanden hat. Wir hören das, wo Josua gestanden ist. Wir hören und wir sehen. Und beides passt nicht zusammen. Zum Beispiel, wir hören, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Als ich im Ruhestand in meine Wohnung eingezogen bin, haben Freunde uns diesen Spruch auf ein Holz geschrieben und wir haben es dort aufgehängt. Das hören wir. Ich will euch tragen bis ins Alter. Aber was sehen wir im Alter? Was sehen wir bei den Alten, alleingelassen von Zeitgenossen? Sobald man das Amt verloren hat, gilt man nichts mehr. Ein Nobody. Ein Minister AD wurde in einer Talkshow gefragt, was denn das Schwerste in seinem Amt als Minister gewesen sei. Dann sagte er, der Tag nach der Entlassung. Das sei das Schwerste gewesen. Kein Fahrer, kein Sekretär, kein Anruf mehr. Sofort fallen gelassen von Freunden, dann von den eigenen Kindern oft genug links liegen gelassen. Einfach ins Leere gestürzt, übrig. Das ist man im Alter. Übrig. Nicht gebraucht. Das sehen wir. Und hören tun wir, ich will euch tragen bis ins Alter. Das ist der jordanische Standpunkt. Wem soll mir recht geben? Dem Sehen oder dem Hören? Oder der Tod, wir hören. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das hören wir. Und was sehen wir? Hier ist der Mann gestorben. Wir sehen, wie der Tod zupackt. Wir sehen und spüren den Stachel des Todes im eigenen Fleisch, dass man schwächer und schwächer wird. Was ist nun richtig? Sehen oder hören? Oder niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Professor Beischlag aus Erlangen, ein Kirchengeschichtler, der meint, dass wir im größten Säkularisierungsprozess, das heißt, dem größten Entweltlichungsprozess der ganzen Kirchengeschichte stehen. Wohl gibt es Erweckungen in Afrika und Asien, aber nicht mehr auf unserem Kontinent. Abwanderungen in Scharen, Gemeinschaften sterben, Kreise werden kleiner, Gottesbesuch zum Heulen. Am Sonntag vor 8 Tagen sagte ich, war ich dann mittags auch in Frankfurt an der Oder. 70.000 Leute, noch 14 Konfirmanden. Und in dem Riesenblock, den ich sehen konnte, wo 30.000 Menschen leben, keine Kirche, keine Andacht, kein kirchliches Angebot, gar nichts. So sieht es aus. Sollen wir Ja sagen zu dem, was wir sehen, oder Ja sagen zu dem, was wir hören? Der Text macht an dieser markanten Stelle keinen Gebrauch von den Worten Glauben, Glaubensgehorsam oder Entscheidung. Aber der Text macht in seiner Schlichtheit sichtbar, was Bibel und Kirchensprache mit diesem Wort zum Ausdruck bringen. Josua trifft seine Wahl. Er sagt Ja zum Hören, Ja zum Wort, Ja zu Gott, auch wenn die Augen das Gegenteil sehen und behaupten wollen. Glaube wider den Augenschein. Das wünsche ich Ihnen. Das müssen Sie an diesem Abend noch einmal mitnehmen. Glaube wider den Augenschein, egal was Sie sehen. Das ist Glauben, so wie Hebräer 11. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wie es heißt in dem Vers so schön, er hat's gesagt und darauf wagt. Mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Da mögen Sie wieder schreckliche Bilder vor Ihren Augen haben. Da mögen Sie wieder bedrängende Bilder von Ihrem eigenen Leben und Ihrer eigenen Umgebung vor sich verkraften müssen. Sagen Sie Ja zu dem, was Sie hören. Und Gott hat zum Josua gesagt, sei getrost und unverzagt. Im jordanischen Standpunkt auf die richtige Seite setzen. Ja sagen zu dem, was er sagt. Einseitig auf seine Seite. Dieser jordanische Standpunkt wird am schwersten auf Golgatha. Ein punisches Marterinstrument, ein ohnmächtig gegeißelter Körper, eine höhnische Landknechtsschar, die einen Fetzen Tuch verwürfeln, eine gaffende Messe, die das alles mit einbrockte, kreuzige ihn, und trotzdem sagen können, das ist Gottes Sohn gewesen, mit der römische Hauptmann. Verstehen Sie? Das ist der Standpunkt. Der Hauptmann sieht das alles. Und er sagt, das ist Gottes Sohn gewesen. Der hat sich aufs Hören verlassen. Hier hat einer den Jordan überschritten, das Kanaan eingenommen. Wenn wir das nachsagen können, dann muss es doch auch an allen anderen Stellen möglich sein. Wenn ich sehe, wie ich selber schwächer werde, ich will dich tragen, darauf verlasse ich mich. Und dann plötzlich neue Sorgen in der eigenen Familie, auch bei uns. Und dann hören, Sorge nicht, Sorge nicht. Und dann, wie geht's denn weiter mit dem Terror? Wie viel Angst ist in unserem Volk seit den Terroranschlägen? Wie viel Angst? Fürchte dich nicht, sei unverzagt. Das ist der Standpunkt, den wir brauchen. Ein Hörbefehl. Und der zweite ist ein Marschbefehl. Ein Marschbefehl. Geht! Schafft Vorrat, nimmt ein, das Land, heißt hier, das ist Marschbefehl. Das Land, die Ruhe steht hier. So wie das Schöpfungswerk in der Ruhe Gottes gipfelt, so stellt auch Ruhe den Endspurt dar. Es ist wörtlich ein Heimkommen nach arbeitsreichem Tag. Der Hebräerbrief hat diesen Gedanken wieder aufgenommen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Es ist hier kein griechisch-zyklisches Denken, So nach der Melodie, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. So dachten ja die Griechen, es kommt ja doch alles wieder. Es ist auch kein Spiraldenken, so wie es bei den Buddhisten bekannt ist, bei den Anthroposophen, dass man immer wiederkehrt und dann geläutert schließlich in den Himmel einkehrt, ins Nirvana. Biblisches Denken ist lineares Denken. Das heißt, ein Strich von A bis nach B, von A nach B, vom ersten zum siebten Schöpfungstag, von Ägypten nach Kanaan, von der Schöpfung zur Erlösung. Wir fahren nicht Karussell in dieser Welt. Wir rotieren nicht, wir schaukeln auch nicht hin und her. Freunde, wir sind auf der Bahn. In der Schweiz las ich in einem Haus, dies Haus ist eine Herberge auf Zeit. Mein Heim ist in der Ewigkeit. Schreiben Sie das auch auf euch aus, das so viel gekostet hat, an dem Sie so hängen, an dem Sie so lieben und wo Sie so gerne zu Hause sind, Ihr eigenes Häuschen. Schreiben Sie es drauf. Mein Heim ist in der Ewigkeit. Sie sind nur auf Zeit dort. Schlagen Sie Ihre Nägel immer nur halb ein. Sie müssen ausziehen, Sie müssen gehen. Mein Heim ist in der Ewigkeit. Nun ist oft darauf hingewiesen worden, dass dies Land die Ruhe für uns im Jenseits liegt. Gemeinde ist unterwegs durch die Wüste dieser Welt. Sie hat hier keine bleibende Stadt, sondern sehnt sich nach der zukünftigen. So wie es heißt, ein Tag, der sagt es dem anderen. Jeden Abend haben wir es als Kinder gesungen. Es hat mich geprägt, bis zum heutigen Tag, hier keine zu tiefen Wurzeln zu lassen. Nämlich ein Tag, der sagt es dem anderen. Mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht von dieser Zeit. Wie könnte man auch ohne die Gewissheit leben, dass die Wege der Christen, so schwer sie auch sind, immer nur Heimwege sind? Ihr Weg, den sie gehen, ihr Lebensweg, egal wo er geht, ob es Höhenweg ist oder ein Randweg oder gar nur ein Talweg, alle Wege sind nur Heimwege. Zur Ewigkeit. Nun weisen einige Ausleger in diesem Text darauf hin, dass die Landnahme auch eine diesseitige Angelegenheit ist. Wir müssen uns hüten vor einer unerlaubten Flucht ins Jenseits, die ausweichen will vor den zuweilen heftigen Spannungen der Welt. Wissen Sie, Gott hat sein Volk nicht vom Ostjordanland direkt in den Himmel geführt, hätte er auch können, sondern ins Westjordanland. Gott hat seine Kinder nicht hinein in den Himmel geboren, wie wir es zuweilen wünschten, sondern in diese Welt. Manchmal, wenn man so ein ganz kleines Kindlein sieht, sagt man, ach, Herr, in diese Welt hinein, nimm's doch du, das sollte in den Himmel geboren werden. Aber es muss hinein in diese Welt mit all dem, was auf ihm zukommt. Gell? Es geht vom Ostjordanland nicht direkt in den Himmel, sondern es geht ins Westjordanland. Gell, es ist auch Gottes Wille, dass Menschen nicht im Wolkenkuckucksheim ihre Choräle singen, nicht am Rande der Welt ihre Schrebergärten anlegen, sondern nicht auf Insel der Seligen nach der Melodie Glucks ihre Reigen tanzen. Gott will doch seine Leute mitten im Land, mitten im Leben. Das Volk Israel wird hineingeschickt, mitten in die Völkergruppierungen, in die Auseinandersetzungen, in das Spannungsfeld von Kulturen und Religionen. Das ist die göttliche Platzanweisung, nicht nur im Alten Testament. Jesus sagt in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet: Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Herr, ich will nicht, dass du sie direkt in den Himmel jetzt führst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen und Argen. Die ständige Versuchung für Christen, sich von der Welt abzusetzen, sich allen Versuchungen und Auseinandersetzungen fernzuhalten, keine Entscheidungen zu treffen und keine Verantwortung zu übernehmen, ist auch falsch. Abgekehrt und eingekehrt. Jesus nicht von der Welt, aber in der Welt. Geht hin in alle Welt. Etwas weitersagen, verkündigen von seiner Herrschaft, dass ihm das Land schon gehört, um das sich Menschen streiten. Einer ist König, Immanuel Siege. Dies gilt es weiterzusagen. Wenn wir nachher oder am Donnerstag wieder nach Hause gehen, einige später, einige früher, Wenn wir wieder nach Hause gehen, dann gehen wir wohl im letzten Sinn den Heimweg. Aber der Nachhauseweg, der geht zuerst hinaus in die Welt, die uns viel Sorgen und Nöte bereitet, feindlich besetzt ist und Kampf verlangt. Darüber wollen wir nicht klagen und jammern. Das ist der Weg des Volkes Gottes damals und heute. Aber über allem steht, seid getrost und unverzagt. Denn auch das Westjordanland ist markiert von den Grenzpfählen Gottes. Jetzt im Mai wird die Grenze an der Oder, die deutsche EU-Grenze, die wird verlegt durch ganz Polen hindurch an die Grenze zwischen Polen und Russland. Also die Pfähle werden ganz weit hinausgesteckt. Jesus hat am Karfreitag dieses Kreuz, diesen Pfosten, diesen Grenzpfosten zwischen Leben und Tod, hat er ganz weit hinausgesetzt. Egal wo sie leben, egal wohin sie gehen, egal wo sie arbeiten, ist immer innerhalb Ortseders unseres Herrn. Immer innerhalb des Machtbereiches unseres Gottes. Ein letztes, ein Generalbefehl. Es ist zum dritten auch ein Generalbefehl. Zuerst ist es den Amtleuten geboten und die sagen es weiter. Vers 12 sind Rubeniter, Gaditer und Halbmanasse besonders angesprochen. Warum? Warum diese drei? Die Rubeniter, die Gaditer und die Halbmanasse. Warum? Gell? Sie haben schon diesseits des Flusses, also im Ostjordanland, haben schon ihre Heimat gefunden. Sie sind schon am Ziel. Sie haben schon ihre Häuschen gebaut. Sie haben schon dort ihre Familien. Warum sollen sie denn noch einmal über den Fluss und hinein in Feindesland? Warum? Der Befehl geht aber an alle. Es ist ein Generalbefehl, auch an die 2,5 Stämme, die schon ihre Heimat gefunden haben. Warum? Die bevorstehenden Kämpfe brauchen möglichst große Heerscharen. Aber dass sie den Befehl hören, sich ihm unterstellen, sich rüsten, Frau und Kinder dahinten lassen, hat noch einen tieferen Sinn. Es darf im Volke Gottes keiner gemütlich zusehen, wenn andere in den Kampf ziehen müssen. Etappenhasen gab es im Krieg. Etappenhasen gibt es im Reich Gottes nicht. Es kann sich keiner drücken. Gibt es bei uns solche in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, die ihren Platz gefunden haben, die sich einquartiert haben, aber sich nicht bewegen lassen, auch nur einen Schritt irgendwo dort mitzugehen, wo wir sie hinhaben wollten? Menschen, dort wo gekämpft wird, dort wo andere Menschen gewonnen werden, in der Nachbarschaftshilfe, im Besuchsdienst, nein, das auf gar keinen Fall. Sie sind schon hier fest. Vers 14, helft den Brüdern. Vers 14, helft den Brüdern. Das ist das Grundwort Hilfe für Brüder. Vers 14 steht das schon, Hilfe für Brüder. Gewiss auch im großen Rahmen zu denken an Christen in Afrika und Südamerika und Südsee. Sie dürfen nicht allein gelassen werden. Aber auch nicht die in der nächsten Umgebung sagen, ach, die können ja selber gehen. Passive Mitglieder, untätige Zuschauer, fromme Genießer, die sollte es nicht geben. Helft den Brüdern. Paulus hat diesen Gedanken mit dem Bild vom Leib und Gliedern gesagt. Ein Leib, wie könnte der Fuß sagen, ich ziehe nicht mit, oder die Hand oder gar der Kopf, so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Nur nicht zu schnell Quartier beziehen in der Etappe und sich geistlich zur Ruhe zu setzen. Das haben die begriffen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen auch wir dir gehorsam sein. Liebe Freunde, wir müssen beisammenbleiben. Wir müssen zusammen wandern. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Gott schenkt seine Siege dem ganzen Volk und nicht nur einem Teil. Natürlich kostet das etwas. Frau und Kinder damals mussten zurückbleiben. Es geht nie ohne Opfer ab. Bei dem einen kostet es Zeit, bei dem anderen kostet es Überwindung, bei dem dritten kostet es Geld. Was tut's? Gott hat es geboten. Jetzt gilt es zu gehorchen. Was hat Gott ihnen geboten? Wo sollten sie mit tun? Wo? Jetzt gilt's zu gehorchen, endlich. Wir wollen beten. Lieber Vater, du willst uns dabei haben auf diesem Weg in die ewige und letzte Heimat. Du willst keinen zurücklassen. Du willst, dass ich keiner einquartiere, irgendwo. Lass uns deshalb geistlich auf den Füßen bleiben. Mitziehen mit deinem Volk. Sehen, wo es fehlt. Und wir gar nichts mehr können, Herr. Beten können wir doch. Deshalb gib uns Kraft zum Beten, zur Fürbitte. Und so bitten wir an diesem Abend für unsere Christen, die in der Bedrängnis sind, für sie ganz besonders. Wir bitten für dein Volk Israel, dass du ihm das Auge öffnest, für dich, den Messias. Wir bitten dich auch an diesem Abend für unsere Familien, unsere Kinder. Lass sie nicht los. Wir bitten dich für unsere Kranken. Wir bitten dich für die Alten, auch die hier an diesem Ort und die im Pflegeheim liegen. Geh du mit uns hinein in diese Nacht und sei du uns ein gnädiger und gütiger Vater. Amen. Und nun singen wir noch einmal ein Vers zum Schluss vom Lied 474. 474 im Gemeinschaftsliederbuch. 474. In allen meinen Taten. Wir singen die Verse 1 bis 4 und 7. 474, 1 bis 4 und 7.
Thank you.
bitten wir noch um den Segen hinein in diese Nacht. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine behütete Nacht. Ich freue mich, wenn ich Sie morgen wiedersehen darf. Gott befohlen.